Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey! Radio Tour, der Radsport-Talk.
In Kooperation mit radsportnews.com.
Auf meinsportpodcast.de.
Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de. Die erste große Rundfahrt des Radsportjahres ist Geschichte. Der Giro d'Italia 2019, die 102. Austragung der großen Schleife durch Italien, ist vorüber. Und Richard Carapaz ist der erste Ecuadorianer, der eine Grand Tour im Radsport gewinnt. Er krönt sich in der Arena von Verona zum Sieger des Giro 2019. Es flossen Tränen der Freude über seinen Sieg vor Vincenzo Nibali und Primoz Roglic. Und wir fassen hier auf meinsportpodcast.de bei Radio Tour, dem gemeinsamen Radsport-Podcast von radsportnews.com und meinsportpodcast.de, diese Rundfahrt nochmal für euch zusammen. Schauen auf Tops, Flops, Sieger, Verlierer, alles was dazugehört und die einzelnen Etappen mit den Kernsituationen nochmal zurück. Wir sind meine Wenigkeit Malte Asmus, aber vor allem unsere beiden Experten. Zum einen Erik Gutglück. Hallo Erik.
Hallo Malte, grüß dich.
Und Marc Winninghoff ist natürlich auch wieder mit dabei, wie schon bei der Vorschau. Hallo Marc.
Hi Malte, hi Erik, grüß euch.
Und ihr beiden habt euch natürlich den Giro quasi in Gänze gegeben, habt die Schlüsselsituation durchanalysiert und diesen Sieg von Richard Carapaz am Ende verfolgt. Vorhergesagt haben wir ihn alle nicht in unserer Vorschau. Da kommen wir nachher nochmal zur Abrechnung unserer Tipps. Ich würde sagen, wir gucken erst nochmal auf diesen Giro zurück. Wo hat Richard Carapaz diesen Giro gewonnen? Wo haben vielleicht Primoz Roglic und Vincenzo Nibali ihn verloren? Das können wir gleich nochmal ein bisschen aufdröseln. Fangen wir erstmal mit der ersten Etappe natürlich an. Wie sonst? Ein Einzelzeitfahren über 8,2 Kilometer von Bologna nach Bologna. Erik, das war im Grunde wie gemacht für Primoz Roglic.
Genau, da hat er gleich mal gezeigt, mit welchen Ambitionen er in den Giro gestartet ist. Hat gleich mal 19 Sekunden rausgeholt vor dem Zweitplatzierten. Und da musste man schon so ein bisschen Bedenken haben, wenn das jetzt 3 Wochen so weitergeht, dann wird das ein ziemlich langweiliger Giro. Aber ist zum Glück nicht so gekommen.
Das ist es definitiv nicht gekommen. Marc, was war bei diesem Einzelzeitfahren zum Auftakt mit Simon Yates los? Das war für dich eigentlich ja der große Topfavorit.
Da war er ja noch gar nicht so schlecht. Da war er ja Zweiter im Auftaktzeitfahren.
Aber 19 Sekunden hinter Roglic. Hast du diesen Abstand erwartet?
Ja, doch der Abstand war da noch für Yates und Nibali, der Dritte war auch nur 23 Sekunden, fand ich das noch im Rahmen. Also das Roglic ist der stärkere Zeitfahrer, aus meiner Sicht ganz klar. Und da fand ich das jetzt noch nicht besorgniserregend, dass Roglic da erstmal vorne war.
War ja auch
und möglich. Aus taktischer Sicht auch für Jumbo Visma gar nicht so gut vielleicht, dass sie da direkt das rosa Trikot hatten.
Erik, wie würdest du das sehen? Ein Team, was natürlich zwar Helfer für Roglic mit dabei hatte, aber natürlich in der Breite nicht so stark besetzt ist, wie es jetzt andere Teams sind, wie zum Beispiel Movistar ist, was Richard Carapaz am Ende ja auch dann zum Sieg verholfen hat. Aber für Jumbo-Visma eine kleine Hypothek, die sie dann durch die erste Woche schleppen mussten?
Ja, denke ich schon. Ich glaube jetzt nicht, dass die Mannschaft gerade gegen Ende des Rennens Roglic mehr hätte unterstützen können, wenn er dort jetzt nicht rosa übernommen hätte. Die waren einfach im Hochgebirge nicht stark genug. Da haben dann einfach so wichtige Helfer wie Robert Gesing einfach gefehlt. Man muss natürlich bei so einem Zeitfahren sehen, 8,2 Kilometer, ich glaube, Roglic ist das in 12 Minuten noch was gefahren. Da fährst du natürlich nicht mit angezogener Handbremse und sagst, naja, nee, ich will heute aber nicht rosa übernehmen, soll man anderer machen, sondern da geht es halt darum, gerade Spezialdisziplin für Roglic, das Zeitfahren, da den Gegnern schon mal richtig einzuschenken. Und das hat er an dem Tag gemacht.
Und dann eben erstmal sich das rosa Trikot geholt. Und das sollte er ja dann auch erstmal behalten, Marc, weil an den Tagen drauf die Sprinter dann das Wort hatten.
Ja, da hatten die Sprinter das Wort und vor allen Dingen ja Pascal Ackermann, der dann direkt in seinem ersten Grand Tour Sprint überhaupt mal eben die Etappe gewonnen hat, und das von vorne weg war natürlich aus deutscher Sicht super erfreulich. Riesenerfolg für Bora, Riesenerfolg für Ackermann, also das war Ja, das war ein toller Auftakt dann in die Sprintertage.
Von Bologna nach Fucecchio, über 200 Kilometer war das an dieser zweiten Etappe. Und auf der dritten Etappe, Erik, da wurde dann auch wieder gesprintet, Vinco nach Orbetello, über 219 Kilometer.
Da wurde gesprintet, aber sehr kontrovers. Da wurde ja Elia Viviani ist ja zunächst mal als erster über den Zielstrich gefahren, hat dann aber im Sprint, hat man in der Wiederholung gesehen, dem Matteo Moschetti doch eine ganz schöne Welle verpasst. Ist dann ja, zurückgesetzt worden ans Ende der Gruppe. Gaviria wurde zum Sieger erklärt. Ja, das ist bei Viviani und bei seinem Team Quickstep auf sehr viel Unverständnis gestoßen. Er ist ja, glaube ich, auch noch mit einer Geldstrafe und ich glaube, dann haben sie ihm noch 50 Punkte in der Sprintwertung abgezogen. Das war vielleicht alles zusammen schon eine sehr harte Strafe, aber die Relegation an sich, dass man ihm den Sieg da aberkannt hat, das war eigentlich schon gerechtfertigt. Und ja, ich kann es ja schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Das war so ein bisschen auch das Sinnbild von, oder ja, das Sinnbild von Quickstep bei diesem Giro. Die sind nämlich ohne Etappensieg geblieben. Kann man sich bei denen bei einer Grand Tour gar nicht vorstellen, weil die sind eigentlich immer das Team, was 4, 5, 6 Etappensiege holt. Und ich habe es auch mal nachgeschaut. Das letzte Mal, dass sie keinen Etappensieg bei einer Grand Tour geholt haben, war die Vuelta 2015. Also das liegt auch schon ein paar Tage zurück.
Das liegt tatsächlich schon ein bisschen zurück. 2015, 4 Jahre ist es fast her, dass das der Fall war. Auf der vierten Etappe, da ging es dann mal schon mit dem ersten Blick aufs Gesamtklassement, zumindest für mich, Marc, da hat sich mich mein Favorit verabschiedet, Tom Dumoulin. Da war mein Siegtipp im Grunde schon perdu. Der hat da 4 Minuten verloren und am nächsten Tag aufgegeben.
Ja, wie das so ist in so einer langen Rundfahrt, hat Dumoulin mal Pech im Finale, ist schwer gestürzt. 5, 6 Kilometer vom Ziel. Ja, gut. Dann war für ihn die Rundfahrt vorbei. Er hatte auch, es hat sich keine schweren Verletzungen zugezogen, aber 4 Minuten verloren und er hat am nächsten Tag gemerkt, er kann kaum reintreten. Muss da leider aufgeben. War natürlich insgesamt schade für den ganzen Giro, dass einer wie Tom Dumoulin nicht nur dein Mitfavorit, sondern den hatte ich ja auch mehr oder weniger auf der Rechnung. Dass der rausgeht, war natürlich schade auf der Etappe.
Am Ende hatte Richard Carapaz die Etappe gewonnen vor Ewan und Ulissi. Hattest du gedacht, Marc, dass da Carapaz, oder hattest du zu dem Zeitpunkt nach seinem Sieg schon gedacht, dass der auch am Ende dann um den Gesamtsieg eine Rolle spielen würde?
Also man hat gesehen, dass er hellwach ist, weil er erstmal vorne den Sturz gut überstanden hat und in die Gruppe gekommen ist, die sich da gelöst hat im Finale. Da ist das Feld ja komplett auseinandergebrochen. Da war Carapaz vorne, da war Roglic vorne und alle anderen Top-Leute waren weiter hinten, haben Zeit verloren. Dass er da hinten raus den Giro gewinnen würde, habe ich natürlich nicht gedacht. Nein, war natürlich eine Überraschung, aber man hat gesehen, er hat eine super Form, aber das war natürlich auch noch früh in der Rundfahrt und das muss man ja erst hin auch mal halten, vor allen Dingen, weil ja hinten raus die Rundfahrt schwer wurde. Natürlich habe ich nicht gedacht, dass er dann auch den Giro gewinnt.
Aber der hat auf jeden Fall auf der vierten Etappe zugeschlagen. Und Erik, auf der fünften Etappe, da war es dann wieder der gute Pascal Ackermann von Frascati nach Terracina, 140 Kilometer und ein Wetter, wie man es sonst eigentlich aus Norddeutschland kennt.
Naja, strömender Regen. da war ich auch sehr überrascht, dass Pascal Ackermann das an dem Tag gewonnen hat. Ich dachte, weil es, glaube ich, auch relativ windig war an dem Tag, es wurde ja auch die Zielrunde, die man in Terracina fahren musste, die wurde ja neutralisiert. Also die Zeit fürs Gesamtklassement wurde schon bei der ersten Zieldurchfahrt genommen, sodass sich dann im Sprint die Klassementfahrer raushalten konnten und wirklich nur die Sprinter voll durchgezogen haben. Ja, da hat er, obwohl er im Sprint, glaube ich, 2 Wellen abbekommen hat und sogar gesagt hat, er musste 200 Meter vom Ziel nochmal kurz in die Bremse gehen, hat er dann doch noch auf den letzten Metern Fernando Gaviria abgefangen. Und da hat man dann schon gesehen, dass der Sieg auf der zweiten Etappe kein Zufall war, sondern dass Pascal Ackermann wirklich mit einer richtig guten Form beim Giro am Start war und ja, zumindest zu dem Zeitpunkt der Mann war, den es zu schlagen galt.
Der hatte da nämlich dann zu dem Zeitpunkt das Punktetrikot schon inne oder noch inne. 6. Etappe, da war es dann Fausto Masnadar, der holte den ersten italienischen Etappensieg. Da gab es natürlich dann auf der Etappe über 233 Kilometer von Cassino nach San Giovanni Rotondo einiges zu feiern für die Hausherren. Und nicht nur den Tagessieg, sondern mag auch das rosa Trikot durch den Sportskameraden Conti.
Ja, das war natürlich ein großer Tag für die Italiener. Ist immer gut bei einer Landesrundfahrt, wenn die Einheimischen abräumen. War ja der erste italienische Sieg da an dem Tag. Und dann natürlich auch noch dazu das rosa Trikot für Conti. Ja, für die Italiener war das perfekt, für die Stimmung beim Giro war es perfekt. Masnada hat an dem Tag auch absolut verdient gewonnen. Das war sehr aktiv auf der gesamten Etappe. Die war ja mit 238 Kilometern sehr lang. Hinten raus haben sich Masnada Conti abgesprochen. Du bekommst den Etappensieg, ich bekomme rosa. Alle waren happy. Jumbo Visma war auch happy. Die haben auf der Etappe gesagt, wir wollen das rosa Trikot jetzt nicht mehr die ganze Zeit verteidigen müssen. Wir wollen die Führungsarbeit im Feld nicht die ganze Zeit machen. Dann geben wir das rosa Trikot jetzt mal her. War taktisch sicher auch nicht verkehrt. Und ja, war eine schöne Etappe.
Auf der siebten Etappe schlug dann Peo Bilbao zu. Erster von zwei Etappensiegen auf den 180 Kilometern von Las Vasto nach L'Aquila. Auf der achten Etappe, da war es dann Lotto Soudal. Das Team pilotierte Ewan zum Etappensieg und Pascal Ackermann, der schaffte es diesmal nicht, auf den 235 Kilometern nach Pesaro wieder ganz vorne zu sein. Der musste sich am Ende mit dem dritten Platz begnügen. Erik, wenn wir auf die neunte Etappe gucken, Regione nach San Marino, Einzelzeitfahren über 34,7 Kilometer und Einzelzeitfahren, das haben wir ja schon bei der ersten Etappe gesehen, eine Geschichte für Primoz Roglic und so war es wieder.
So war es wieder. War keine große Überraschung, der Kurs lag ihm einfach, es war ja so 20, 22 Kilometer flach und dann diese durchschnittlich 5% hoch nach San Marino, da waren aber auch ein paar kleine Flachstücken und Abfahrten mit bei, also teilweise war es da auch mal zweistellig berghoch. Was mich sehr überrascht hat, war Viktor Kampenaerts. Der ist ja Zweiter geworden mit nur 11 Sekunden Rückstand auf Roglic. Und dem ist 2 Kilometer vor dem Ziel die Kette runtergesprungen und hat dann das Ersatzrad vom Dach bekommen. Und dann hat der Mechaniker einfach mal vergessen, ihn anzuschieben, sondern hat das alte Rad in Empfang genommen und ist zurück zum Auto. Und ja, Kampenaerts stand da so ein bisschen verloren, hat versucht, da am Berg anzufahren, hatte dann, glaube ich, noch einen viel zu großen Gang drauf. Hat hinterher nur auf die Frage, ob er dort das Zeitfahren verloren hat, weil das hat definitiv 20, 30 Sekunden gekostet, hat er dann nur gesagt, ja, wir werden in Zukunft auch den Radwechsel üben müssen. ja, also Roglic, der Sieger des Tages. Gut, Kampenaerts hatte auch ein bisschen Glück, er ist weitgehend im Trockenen gefahren, hatte, glaube ich, nur auf den letzten Metern dann ein bisschen Regen. Teilweise die Favoriten waren ja da wirklich, sind ja da klitschnass ans Ziel gekommen. Und Roglic ist für mich da auch in doppelter Hinsicht ein Sieger. Zum einen hat er die Etappe gewonnen und zum anderen hat er auf die ganzen anderen Klassementfahrer richtig viel Zeit rausgeholt. Also Bauke Mollema 1 Minute, Vincenzo Nibali 1:05, Richard Carapaz 1:55 und dann ja, Rafael Majka über 2 Minuten, Mikel Landa über 3 Minuten, genauso wie Simon Yates und Miguel Angel Lopez sogar fast 4 Minuten verloren. Mhm. Das war schon... Nach der Etappe hat man dann wieder im Klassement sehr klar gesehen, auch wenn immer noch Valerio Conti das rosa Trikot hatte, dass Primoz Roglic doch in eigentlich einer sehr, sehr guten Ausgangssituation in den ersten Ruhetag gehen konnte.
Und diesen Ruhetag hat man dann natürlich im gesamten Feld dringend gebraucht nach den Strapazen der ersten Woche bzw. der ersten 9 Etappen. Kurze Pause hier bei Radio Tour auf meinsportpodcast.de bei unserer Giro-Analyse. Gleich sind wir zurück und dann schauen wir auf die zweite Woche.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen
Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Giro-Analyse auf meinsportpodcast.de mit mir, mit Malte Asmus und meinen Experten Erik Gutglück und Marc Winninghoff. Und wir schauen auf die zweite Woche des Giro 2019. Und dann ging es am 21. Mai dann auf die 10. Etappe von Ravenna nach Modena, 147 Kilometer. Und Marc, die wurde so ein bisschen überschattet, natürlich aus deutscher Sicht, vom Sturz von Pascal Ackermann.
Ja, das war ein heftiger Sturz von Ackermann. Ja, letzten Endes Glück im Unglück, dass er weiterfahren konnte. Ne? Das sah in dem Moment erstmal nicht unbedingt danach aus, dass er das so wegstecken kann und mit Schürfwunden davonkommt. Ja, aber das ist auch eine dreiwöchige Rundfahrt und auch die Erfahrung, die man da machen muss. Irgendwann kracht es da immer, gerade auch in den wenn man Sprinter ist, kann das immer passieren, ist immer gefährlich. Ja. So kann es laufen. Demar hat da seine eine Etappe gewonnen an dem Tag und war kurz zu Rüdiger Selig, der ist da Dritter geworden, ist ja der Anfahrer von Ackermann. Dem gebührt meines Erachtens ein Riesenrespekt. Der ist eine grandiose Rundfahrt gefahren, der war immer bei Pascal, hat die Sprints für ihn überragend angefahren. Also ich glaube, nicht nur Ackermann war in der besten Form seines Lebens wahrscheinlich, sondern auch Rüdiger Selig, das war schon richtig stark.
Aber der Sturz, Erik hat sich dann natürlich ausgewirkt, weil das kostete Ackermann ja dann letztlich natürlich auch Punkte und die sollten sich dann auf der 11. Etappe dann auswirken, denn da verlor er auf den 206 Kilometern von Carpi nach Novi Ligure am Ende das Maglia Ciclamino.
Ja, ganz, ganz knapp. Caleb Ewan hat die Etappe ja gewonnen. Mich hat da sehr beeindruckt, dass Pascal Ackermann da trotzdem Dritter geworden ist. Also der war ja wirklich die ganze rechte Körperseite dick bandagiert. Da war ja wirklich nach seinem Sturz mehr Blut zu sehen und mehr offene Haut, als er noch Stoff am Körper hatte. Also das hat da schon richtig gescheppert und war natürlich auch bitter, dass dann Demar ausgerechnet diese Etappe gewonnen hat und die Maximalpunktzahl mitgenommen hat und am nächsten Tag dann Demar Zweiter, Ackermann Dritter. Dadurch war das Trikot dann erstmal bei Arnaud Demar und der Abstand war jetzt nicht groß, punktemäßig, aber man musste natürlich schon befürchten bei Pascal Ackermann mit den Sturzverletzungen, dass er möglicherweise das Trikot nicht nochmal zurückerobern kann und zum anderen, ob er den Giro überhaupt durchfahren kann. Caleb Ewan und Elia Viviani sind dann nach der Etappe ausgestiegen. Viviani hat gesagt, keine Ahnung, was bei ihm los ist, aber seit dem Sprint, den er ja eigentlich erstmal gewonnen hatte, lief es bei ihm dann irgendwie gar nicht mehr und wird sich jetzt höchstwahrscheinlich dann auf die Tour vorbereiten und genauso Caleb Ewan, die haben sich dann diese schweren Etappen in der zweiten und dritten Woche dann nicht mehr angetan.
Und auf der 12. Etappe gab es ja dann eine schwere Etappe, Cuneo nach Pinerolo, 146 Kilometer. Und da gab es dann, Marc, auch so eine kleine Zwistigkeit zwischen Roglic und den anderen Favoriten. Die anderen Favoriten oder Mitfavoriten, die wollten gerne Nachführarbeit leisten. Roglic hat sich aus der ganzen Geschichte so ein bisschen rausgehalten.
Ja, das hat er. Und war ja im Grunde der Auftakt zu dem großen Zwist, vor allen Dingen zwischen Nibali und Roglic, dann in den nächsten Tagen auch. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum er da so passiv war. Ich weiß nicht, ob es ein Schuss Arroganz war oder ob er einfach schlechte Beine gehabt hat und gesagt hat, nee, ich bleibe hier jetzt mal sitzen und guck, was die anderen machen. Landa hat an dem Tag um die 30 Sekunden waren es, glaube ich, aufgeholt im Klassement. Gut, die Abstände waren da schon groß nach dem Zeitfahren, hatte er schon viel Zeit verloren, aber es war nicht klug von Roglic, an dem Tag so zu agieren. Damit hat er nichts gewonnen.
Nee, ich wollte gerade sagen, das hatte dann ja auch letztlich Auswirkungen in den nächsten Etappen. Erik, würdest du sagen, er hat sich da verzockt oder verpokert? Wie würdest du erklären, dass er eben die Nachführarbeit nicht mitleisten wollte?
Ja, das ist wirklich von außen schwer nachzuvollziehen. Vincenzo Nibali hat ja so ein bisschen den Verdacht geäußert, dass das noch so eine Vergeltungsaktion von Jumbo-Visma ihm gegenüber ist, weil er ja 2016 den Giro gewonnen hat, als er dann am Colle d'Agnello in der Abfahrt richtig viel riskiert hat und der damalige Jumbo-Kapitän Steven Kreuzweig dann gestürzt ist. Dass das noch so eine, und das rosa Trikot dann letztlich an Nibali verloren hat. dass das noch so eine Nachwirkung war. Aber Roglic hat sich da natürlich keinen Gefallen getan. Also selbst wenn er platt gewesen wäre, die letzten, ich weiß gar nicht mehr, 20, 30 Kilometer ging es ja flach zum Ziel. Da hätte er durchaus auch mal durch eine Führung durchgehen können. Er muss ja nicht eine Minute lang in der Gruppe von vorn fahren, aber 10 Sekunden in Wind gehen und sich dann wieder hinten einsortieren, das hätte ihm, glaube ich, bei diesem Giro noch sehr viel Ärger und sehr viele Zeitverluste erspart.
Der Etappensieg ging auf jeden Fall an dieser 12. Etappe an Cesare Benedetti von Bora Hansgrohe und auch an der Spitze des Gesamtklassements gab es einen Wechsel. Polans, der holte sich das rosa Trikot von seinem Teamkollegen Conti. Ja, und dann gucken wir auf die 13. Etappe, wo dann, ja, Richard Carapaz erstmals Marc so ein kleines Ausrufezeichen gesetzt hat und unheimlich viel Zeit aufgeholt hat auf die, die da eigentlich höher als er eingeschätzt wurden.
Ja, also die 13. Etappe, da ging es zum ersten Mal richtig zur Sache. Die war auch schwierig mit dem Finale hinten raus zum Lago Cerro, richtig steil hoch. Und da hat vor allen Dingen erstmal Movistar gezeigt, dass sie in den Bergen die Nummer eins sind. Klar, Nibali hat sich an dem Dach wahrscheinlich auch verzockt, weil er bei Roglic geblieben ist und nur auf ihn fokussiert war. Das hat erstmal Landa ausgenutzt, um früh zu attackieren. Und er hat eine Minute 40 an dem Tag auf Nibali und Roglic rausgefahren und dann hat man natürlich auch, irgendwann ist dann Carapaz auch noch gegangen, als er gemerkt hat, okay, Nibali macht nichts, Roglic macht nichts und ich habe gute Beine, dann fahre ich auch mal weg. Das war vielleicht schon die entscheidende Etappe, wo man gesehen hat, das Blatt kann sich hier wenden gegen Roglic und auch gegen Nibali, dass das kein Zweikampf ist, dass das kein klarer Giro-Sieg für Roglic wird, sondern dass Movistar mitmacht.
Erik, haben sich da sowohl Nibali als auch Roglic so ein bisschen verzockt, dass sie sich nur aufeinander konzentriert haben und gar nicht überlegt haben, dass da vielleicht auch noch jemand anderes kommt, oder täuscht dieser Eindruck?
Nee, das sehe ich ganz genauso. Die haben sich da beide zu sehr aufeinander fokussiert. Man sagt doch immer so schön, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Das hat in dem Fall voll und ganz zugetroffen. Was ich halt da wirklich überhaupt nicht verstanden habe, gerade Roglic hatte ja eine sehr, sehr komfortable Ausgangssituation durch die beiden Zeitfahren. Und das so herzuschenken, ich meine, dass Richard Carapaz und Mikel Landa gute Kletterer sind, das wusste man. Gut, dass sie jetzt dann am Ende so stark auftreten im Giro, hätte man vielleicht nicht erwartet, aber man hätte es irgendwo mit einkalkulieren müssen, finde ich. Ja, und dann diesen, sind ja beide eher schwächere Zeitfahrer, Carapaz und Landa, und ihnen dann quasi ihren Verlust, den sie sich in den bisherigen Zeitfahren eingehandelt haben, so kampflos zurückzuschenken, das habe ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen können.
Das Verschenken des Rückstandes oder des Verlustes ging ja noch weiter. 13. Etappe, da war es 1 Minute 19, die Carapaz aufgeholt hat. Marc, auf der 14. Etappe, da holte er dann noch fast 2 Minuten, 1,54 sogar nochmal wieder heraus.
Ja, die 14. Etappe war überragend von Carapaz. Da ist er sehr, also die war ja nur 131 Kilometer lang. Mhm. Das heißt, du kannst mal was riskieren, du kannst mal ein bisschen früher attackieren. Carapaz ist da sehr früh losgefahren im Finale zum San Carlo hoch und da hat man halt gesehen, an dem Tag hat man wirklich gesehen, Carapaz kann den Giro gewinnen, wird ihn vielleicht sogar gewinnen. Da konnte ihm absolut niemand folgen. Nibali hat es versucht an dem Tag, es ging nicht und war eine riesen Solo-Flucht von Carapaz und ganz, ganz starke Leistung. Klar hat Nibali da auch vielleicht nochmal wieder zu sehr auf Roglic geschaut, aber ich glaube, auch wenn er seine Taktik da anders gefahren hätte, hätte er an dem Tag mit Carapaz nicht mitfahren können. Das war ein großes Meisterwerk von Carapaz an dem Tag.
Und auf der 15. Etappe, Erik, hat er dann auf den 237 Kilometern noch mehr letztlich dann an seiner Führung da weiterbauen können, der gute Carapaz. Da hatte Nibali ja noch mal ein bisschen was versucht. Richtig was entgegensetzen konnte er nicht.
Ja, das war eine Etappe, die Nibali total entgegenkam. Das Finale glich ja dem der Lombardei-Rundfahrt, die er schon zweimal gewonnen hat. Und da hat er es dann auch am Civilio-Aufstieg, dem letzten Anstieg des Tages, dann ja mehrmals probiert. Hat es auch geschafft, dann Richard Carapaz in der letzten Abfahrt abzuhängen und ist dann solo auf die letzten, ich weiß gar nicht mehr, 2.000-3.000 Meter gegangen. Und dann ist Carapaz mit, ich glaube, Maika und Yates zusammen, haben die ihn halt wieder zurückgeholt. Ich finde, die Geschichte des Tages war eigentlich, dass man das erste Mal gemerkt hat, dass Roglic jetzt nicht nur aufgrund seiner taktischen Spielchen Zeit verliert, sondern dass er auch wirklich ja, Schwierigkeiten hat, die richtig starken Bergfahrer im Zaum zu halten. Er musste ja in dieser Anfahrt zum Civilio irgendwie noch das Rad wechseln. Dann war sein Teamwagen nicht da, weil seine sportlichen Leiter gerade einen kurzen Toilettenstopp eingelegt hatten. Hat er irgendwie das Rad von Cohn Baumann bekommen. Das wirkte aber irgendwie auch ein bisschen zu klein. Damit musste er dann in den Schlussanstieg reinfahren. Hatte dann oben, ich weiß nicht, vielleicht 10 Sekunden Rückstand. Hat dann in der Abfahrt natürlich versucht, wieder ranzufahren. Hat dann eine Kurve unterschätzt und klebte am Kurvenausgang auf einmal an der Leitplanke. Hat dann 40 Sekunden verloren. Und ich glaube, also die 40 Sekunden kamen jetzt nicht nur durch die durch seine Schwäche am Berg, wenn ich es mal so nennen darf, zustande, sondern das war natürlich auch dann mental für ihn, denke ich, ein Knacks, dass er halt gemerkt hat, hoppla, ich bin doch nicht so überlegen in diesem Giro, wie es gern gewesen wäre. Und wahrscheinlich hat er da schon gemerkt, dass die Formkurve bei ihm so ein bisschen nach unten zeigt in Richtung dritter Woche.
Marc, und diesen Knacks konnte er dann auch nach dem Ruhetag in der dritten Woche dann nicht mehr so richtig ablegen.
Ja, das stimmt. Also ich stimme Erik da komplett zu. Man hat an dem Tag da, vor dem Ruhetag nach Como, da hat man das erste Mal so richtig gemerkt, Roglic wird diesen Giro nicht gewinnen. Also ich war mir nach der Etappe sicher, da kommt nichts mehr, auch wenn der Ruhetag vielleicht nochmal irgendwas bringt. Man hat einfach gemerkt, die Formkurve, die geht immer weiter so ein bisschen nach unten. Das wird nichts mehr. Und ja, das hat sich dann auf der 16. Etappe nach dem Ruhetag hat sich das im Grunde bestätigt. Da ist er richtig geplatzt. Da hat er um die anderthalb Minuten auf Nibali, auf Carapaz, auf Landa verloren, ist im Gesamtklassement auf Platz 3 zurückgefallen. Und war ja die Etappe, eigentlich die Königsetappe, der Gavia-Pass wurde zwar gestrichen, aber der Mortirolo ist der gefürchtetste Berg, glaube ich, überhaupt, mit Angiolo vielleicht zusammen. 10,8% steil, im Schnitt über 12 Kilometer. Ist brutal, übelst brutal. Jeder Hobby-Radfahrer wird das auch wissen. Roglic war da endgültig vorbei, aber war es vorher schon absehbar, dass er da nicht mehr kommt. Nibali hat an dem Tag am Mortirolo auch nochmal attackiert, fand ich ganz stark von ihm. Hat wirklich nochmal viel probiert, gemerkt, Carapaz und Landa sind nicht so richtig abzuhängen. Movistar auch taktisch halt überragend das gelöst. Da war eine schöne Etappe, war sehr spannend. Mich hätte Nibali gegönnt, dass er dann nochmal wegkommt und es vielleicht nochmal ein bisschen spannender macht. Aber Movistar war da auch zu stark einfach.
Auf der 17. Etappe, Erik, setzte sich das dann letztlich fort. Carapaz konnte nochmal ein bisschen mehr wieder rausholen.
Genau, es ging nicht mehr um den Etappensieg, den hat sich ja Nance Peters geholt aus einer Ausreißergruppe, aber ja, der Schlussanstieg war jetzt auch gar nicht so extrem schwer, das ging ja hoch nach Antholz, kennt man vom Biathlon, und da hat Carapaz dann auch auf den letzten, 2 Kilometern, ja, jetzt nicht sehr viel rausgeholt, es waren 7 Sekunden gegenüber Nibali, aber man hat schon gemerkt, auch auf der Etappe zuvor schon, dass Nibali berghoch Carapaz und Landa nicht wirklich beikommen kann, sondern dass er es irgendwo auf einer Etappe versuchen muss, wo man ja vielleicht mit einer verwegenen Attacke sich an Teamkollegen in der Spitzengruppe irgendwie andocken kann. Und das haben einfach die Etappenprofile in der letzten Woche nicht mehr so richtig hergegeben. Von daher war eigentlich so ab dem Tag schon klar, wenn Carapaz jetzt nicht nochmal total einen schwarzen Tag zieht, dass er den Giro gewinnen wird.
Marc, wenn wir auf die nächste Etappe gucken, dann spielen auch ein paar Deutsche eine Rolle. Allerdings natürlich nicht im Gesamtklassement, sondern nur im Tagesklassement, aber immerhin.
Ja, das stimmt. Das war im Grunde ja so ein bisschen eigentlich eine Überführungsetappe, aber aus deutscher Sicht war die enorm spannend. Ich habe da wirklich mitgezittert mit Nico Denz, der war ja in der Dreierfluchtgruppe, hat da überragend gearbeitet, hat überhaupt, der hatte ganz schlechte Form, als er in Giro gekommen ist, war am Kränkeln und ist trotzdem weitergefahren und hat dann die Energie gehabt und auch die Moral, um auf dieser Etappe da, wo nicht sicher ist, ob eine Fluchtgruppe durchkommt, weil die flach ist und es noch ein paar Sprinter gab, hat da viel riskiert und hätte beinahe alles gewonnen. Ja, das war eine wahnsinnig spannende Etappe. Er war ja in einer Gruppe mit Cima, Damiano Cima, der kurz vorm Zielstrich so aussah, als würde er gleich anhalten müssen, weil er nicht mehr kann. Und dann gewinnt er die Etappe Zentimeter, naja, nicht Zentimeter, aber gefühlt waren es Zentimeter vor dem Hauptfeld, das Ackermann dann auch noch anführt und sich dann ärgert, weil er den Etappensieg gerade so nicht mehr holt und in dem Moment wahrscheinlich auch denkt, dass er wahrscheinlich nicht zurückkommt ins Maya-Schick-Lamino, weil er vermutet, dass der Mar dann direkt hinter ihm ist. Das war immerhin nicht, das war das Positive an dem Tag aus deutscher Sicht, dass Ackermann das Punktetrikot zurückerobern konnte. Mhm. Ja, für Nico Denz war es wirklich bitter. Er wartet noch auf seinen großen Sieg und an dem Tag hätte er ihn wirklich total verdient gehabt.
Arnaud Demar, der wurde aber nur Achter und deshalb eben der Wechsel im Maglia Ciclamino. 19. Etappe Treviso nach San Martino di Castrozza, 151 Kilometer lang und der Etappensieger, der hieß am Ende Chavez, nach langer Krankheit wieder zurück, wieder zu alter Form, tolle Leistung von ihm. Aber da war noch einer, der im Gesamtklassement, Erik, dann so ein bisschen noch für noch Ausrufezeichen sorgte und ein paar Plätze gut machte.
Ja, das war Miguel Angel Lopez. Der hat es da im Schlussanstieg nochmal probiert. Der Anstieg war jetzt nicht sehr, sehr schwer, aber war doch schon, ich glaube, fast 15 Kilometer lang. Hat dort 46 Sekunden geholt. Ja, ich glaube, den hat man auch so ein bisschen gewähren lassen, weil Miguel Angel Lopez hatte doch schon vor allem aus dem Zeitfahren gehörigen Rückstand in der Gesamtwertung, spielt jetzt um den Gesamtsieg keine Rolle mehr oder auch ums Podium keine wirkliche Rolle mehr. Hinten hat es auf dem letzten Kilometer dann Primoz Roglic nochmal versucht, ist da aber auch nicht weggekommen und so war dann klar, dass eigentlich die 20. Etappe ja, die letzte Chance war, um da irgendwie noch in Sachen Giro-Gesamtsieg Richard Carapaz vom Thron zu stoßen.
Und da spielte Miguel Angel Lopez auf dieser 20. Etappe von Feltre nach Croce d'Hone auch nochmal eine Rolle. Zum einen sportlich, weil er ja durchaus Attacken lancierte, aber auch auf unsportliche Art und Weise, Marc, denn der hatte ja einen kleinen Eklat mit einem Fan.
Ja, das war natürlich ein Bild des Giros, dass man sicher so schnell nicht wieder vergessen wird. Das war im finalen Anstieg. Man hat die Szene nicht so hundertprozentig gesehen, was der Fan, wie nah der Fan da war, wie schwerwiegend der Fehler des Fans war. Auf jeden Fall hat der Lopez irgendwie vom Rad geholt. Und bei dem sind dann die Sicherungen durchgebrannt und er hat ihn 3-4 Mal ordentlich geohrfeigt, noch die Kappe vom Hut, vom Kopf gehauen. Und schön ist sowas natürlich nicht, darf er nicht machen, auf gar keinen Fall, egal was ein Fan macht, man darf nie handgreiflich werden, das ist völlig klar. Aber auf der anderen Seite, ja, kann man diese Emotionalität natürlich auch verstehen. Ich meine, Lopez hat in der ganzen gesamten Rundfahrt irgendwie Pech gehabt, er hatte schon mal, ich weiß nicht mehr, 13., 14. Etappe Pech mit dem Rad, musste zweimal das Rad wechseln, Raddefekte in entscheidenden Situationen. Da war er auch gut positioniert, er hat, glaube ich, daran geglaubt, dass er diese Etappe da wenigstens noch gewinnen kann. Und dann passiert sowas und ja. Also auf der einen Seite darf er das nicht machen, auf der anderen Seite kann ich ihn verstehen, dass er es getan hat. Und ich fand es auch nicht unbedingt so falsch, dass die Rennleitung ihn nicht bestraft hat.
Erik, wie siehst du es?
Ja, eigentlich ähnlich. Menschlich ist es nachvollziehbar, trotzdem darf es natürlich eigentlich nicht passieren, weil es ist natürlich auch schlechte Werbung für den Sport, dass ein Sportler einem Fan irgendwie gegenüber handgreiflich wird. Was ich halt auch nicht ganz verstehen konnte, war, dass es gar keine Strafe gab. Also laut Reglement hätte er eigentlich ausgeschlossen werden müssen und eine Geldstrafe bekommen müssen. Dass man ihn jetzt nicht ausschließt dafür, kann ich nachvollziehen, aber eine gewisse Form der Sanktion, dass man so ein Verhalten eigentlich nicht billigt, hätte ich mir da schon gewünscht. Klar, die
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Meinungen gehen da auseinander und ja, dieses Nebenhergerenne von manchen Selbstdarstellern, das ist manchmal schon wirklich sehr, sehr nervig. Das ist ja letztes Jahr auch bei der Tour Vincenzo Nibali passiert, dass er da aufgrund von Bengalo-Rauch keine Sicht mehr hatte und dann gestürzt ist und sich da doch schwerer verletzt hat. Sportlich gesehen war die Etappe natürlich doch nochmal spannend, weil Lopez hat es schon früh probiert am Passo Mangen, 120 Kilometer vor dem Ziel, hat dort die Favoritengruppe gesprengt. Nur Landa und Carapaz konnten mitfahren, Nibali und Roglic in Schwierigkeiten. Da dachte man schon, oh hoppla, was passiert jetzt? Es war dann aber doch noch zu weit zum Ziel. Es ist dann ja alles wieder zusammengekommen und ja, im Schlussanstieg kam es dann zu dieser besagten Szene. P.O. Bilbao gewinnt dann am Ende seine zweite Etappe, obwohl Richard Carapaz, ich glaube, auf den letzten 3 Kilometern sich voll in den Dienst von Landa gestellt hat, damit der die Etappe gewinnt. Hat ihn, glaube ich, sogar einmal kurz mit der Hand von der Spitze weggeschoben und gesagt, Kollege, ich mache das Tempo. Landa hat auch den 3. Gesamtrang von Roglic übernommen. Der hat ja auch nochmal eine Zeitstrafe bekommen, weil er von 2 Fans relativ lange am vorletzten Anstieg angeschoben wurde, ohne irgendwie ein Anzeichen zu machen, dass er damit nicht einverstanden ist. War sehr ereignisreich im Finale, aber jetzt im Gesamtklassement hat die Etappe keinen riesengroßen Unterschied gebracht, zumal Landa ja dann am nächsten Tag das, was er an dem Tag gegenüber Roglic gewonnen hat, auch wieder verloren hat.
Ja, Marc, im Zeitfahren Verona nach Verona, 15,6 Kilometer, dann Roglic natürlich stärker, als er das dann vielleicht auf anderen Etappen ist. Aber für den 3. Zeitfahrsieg hat es dann doch nicht gereicht. Da gab es dann doch noch einen, der deutlich besser war.
Ja, erstmal, wie das so meistens so ist, auf so lange Rundfahrten gewinnen dann die Klassementfahrer nicht mehr das letzte Zeitfahren, weil die einfach zu viel Kraft investiert haben oft in den 3 Wochen. Und da gibt es dann andere Zeitfahrspezialisten, die sich ein bisschen geschont haben, in Anführungsstrichen, wenn man das so nennen darf, und dann einfach ein bisschen stärker sind. Dass Chad Hager allerdings gewonnen hat, hätte ich niemals erwartet. Weiß nicht, wie der Erik das sieht, aber das war für mich ein Außenseitersieg.
Ja, ich habe, glaube ich, so eingangs der 3. Woche irgendwo in einem englischsprachigen Portal gelesen, dass er gesagt hat, dass er jetzt alles sich für das letzte Zeitfahren aufspart. Und ich glaube, er war auch in dem San Marino-Zeitfahren, war er, glaube ich, auch schon in den Top 10 gewesen. Aber ich dachte so, ja, okay, das sagt er jetzt, dass er sich das irgendwie alles aufspart und dann wird er am Ende 11. Für mich war eigentlich Viktor Campenaerts der Top-Favorit im letzten Zeitfahren und der hat es ja auch, ich glaube, 4 Sekunden haben ihm gefehlt als Zweiter. War schon eine kleine Überraschung mit Chad Hager, aber jetzt keine totale Sensation. Also der kann schon gut Zeitfahren.
Und Carapaz, Marc, dem genügte dann auch ein Platz weiter hinten, um dann seine Führung letztlich abzusichern. Da brannte nichts mehr an auf der kurzen Strecke dann letztlich auch.
Ja, er hat ja hinterher gesagt, dass das für ihn ganz, ganz schwer war, diese 15 Kilometer irgendwie noch zu überstehen oder diese 17 Kilometer zu überstehen. Für mich war klar, dass er das da nicht mehr abgibt, wenn er nicht stürzt. So lang war die Strecke nicht und so schwierig war sie auch nicht. Aber das ist natürlich ein mentales Ding, ne? Wenn du da als Überraschungs-, kurz vor dem Mega-Erfolg stehst, Ecuador rastet völlig aus. Da kannte vorher kaum jemand Radsport und jetzt lieben alle Radsport, Public Viewing an jeder Ecke. Da ist natürlich der Druck unglaublich bei so einem Zeitfahren. Und Carapaz ist natürlich auch nicht der Zeitfahrspezialist. Deswegen kann ich das schon verstehen, dass er das hinten raus hinterher so gesagt hat. Das hat mich auf jeden Fall super für ihn gefreut. Und die Bilder nach dem Zieleinlauf, die haben ja auch für sich gesprochen. Die waren ja, sehr emotional. Und wie es bei Südamerikanern auch gerne so ist, Familie war komplett da und das waren einfach ganz, ganz tolle Bilder, fand ich. Und ja, er hat den Giro im Grunde dominiert, vierte Etappe schon gezeigt, dass er da ist und zusammen mit Movistar, das Team war taktisch einfach Weltklasse aufgestellt aus dieser defensiven Position heraus, wo Roglic und Nibali schon einen riesen Vorsprung hatten vor den Bergetappen. Das dann so zu drehen, das war großes Kino, das war ganz, ganz stark.
Carapaz und Movistar auf jeden Fall ein Top. Wir kommen gleich noch zu weiteren Tops. Vorher frage ich den Kollegen Erik nochmal, hat denn Carapaz mit Movistar den Giro gewonnen oder würdest du sagen, Nibali und Roglic haben ihn verloren?
Boah, das ist natürlich sehr viel jetzt Interpretation ins Rennen geschehen. Also ich würde sagen, auf der die gute Ausgangsposition, die Nibali und Roglic, oder die vor allem Roglic hatte, die haben sie verloren durch dieses taktische Geplänkel. Ich kann mir aber vorstellen, dadurch, dass Movistar und Carapaz und Landa so stark waren, dass sie in der dritten Woche, wenn sie jetzt nicht diese Zeit geschenkt bekommen hätten von Nibali und Roglic, dass sie das Rennen dann noch schwerer und noch aggressiver gemacht hätten und dann möglicherweise trotzdem den Sieg geholt hätten. Also das war schon eine Mischung aus beidem. Das war einerseits die Zeit von Roglic und Nibali geschenkt zu bekommen, aber dann auch die Stärke zu haben, das so souverän in der dritten Woche eigentlich ja fast runterzuspielen. Mit allen Assen auf der Hand, wenn man mal beim Skat im Skatbild bleiben will. Das war schon beeindruckend. Das war jetzt kein geschenkter Giro-Sieg, sondern das war auch schon zu großen Teilen gerechtfertigt und verdient.
Dann machen wir mal eine kurze Pause bei Radio Tour, dem Radsport-Talk von radsportnews.com und meinsportpodcast.de und danach gibt es weitere Tops und Flops bei diesem Giro 2019.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind
meinsportpodcast.de. In diesem Jahr wurde er ausgetragen und Erik Gutglück und Marc Winninghoff sind bei mir. Wir blicken zurück auf diese Rundfahrt. Als Top haben wir Richard Carapaz, den Sieger und Movistar, sein Team natürlich schon herausgestellt. Gucken wir nochmal auf weitere, die sich dieses Attribut Top auf jeden Fall verdient haben. Marco, ich glaube, da kommen wir an einem Deutschen mit seinem Team nicht vorbei.
Ja, klar. Natürlich, wenn man jetzt mal vom Gesamtklassement weggeht, hat Pascal Ackermann eine unfassbar gute erste Grand Tour gefahren. Ich habe ihm mehr zugetraut, dass er die zwei Etappensiege holt, habe ich auch so prognostiziert gehabt, aber ich habe nie im Leben damit gerechnet, dass er das Punktetrikot gewinnen kann, dass er auch über die ganzen schweren Berge hinten rauskommt. Ich meine, da hast du natürlich mehr Moral, wenn du da schon so gut platziert bist in dem Kampf. Ackermann ein Riesentop und vor allen Dingen auch sein ganzes Team. Habe ich vorhin schon erwähnt, die Sprints wurden überragend angefahren. Als letzter Mann vor ihm, Rüdiger Selig, ganz stark. Pascal hat den Sturz gut weggesteckt und absolutes Top. Und auf Pascal Ackermann darf man sich in den nächsten Jahren wohl sehr freuen. Also da haben wir wieder ein Sprinter der Marke Weltklasse. Also wenn jetzt, man weiß nicht, was mit Kittel passiert in den nächsten Jahren, Greipel wird langsam ein bisschen älter, da kommt einer nach, der in den nächsten Jahren auch bei der Tour de France ordentlich abräumen kann. Also Chapeau.
Was mich da auch so beeindruckt hat, ich habe die Geschichte gehört, dass am Tag, bevor er dann wieder das Chiclamino übernommen hat, auf der 18. Etappe, also sprich auf der 17., dass er eigentlich schon das Rennen aufgeben wollte, schon abgestiegen war und dann von seiner Mannschaft überredet wurde, weiterzufahren. Also da sieht man mal, man spricht immer so schön von, wie wichtig das Team ist. Das kann auch in so einer Situation sehr wichtig sein, denn wäre er da ausgestiegen, wäre ihm das Chiclamino durch die Lappen gegangen. Mhm.
So kann es dann natürlich auch sein. Es gibt ja welche, die sind nicht durchgefahren. Normale Sprinter, die dann eben das nicht durchziehen. Marc, wer würdest du sagen, sind weitere Tops aus deiner Sicht?
Ja, wenn wir noch beim Sprint kurz bleiben, natürlich Canepion mit 2 Etappensiegen, bevor er dann ausgestiegen ist, ist natürlich taktisch auch nicht unklug, dann vor den ganzen Bergetappen zu gehen und zu sagen, so, es gibt noch eine Tour de France, da will ich auch mitfahren und auch Etappensiege holen, ist ganz klar natürlich auch ein Top. Ansonsten, wir haben überhaupt noch nicht über Giulio Ciccone gesprochen. Der Typ ist eine unglaubliche Rundfahrt gefahren, vom ersten Tag an das Bergtrikot gehabt, einen Tag mal zwischendurch abgegeben. Ansonsten war der in allen relevanten Fluchtgruppen dabei, um Bergpunkte zu sammeln, hat eine Etappe gewonnen. Unglaublich, unglaubliche Leistung, fast schon, naja, man muss vorsichtig sein, aber also das hat mich schon sehr überrascht, dass er so stark fährt. Hatte ich zwar auch auf dem Zettel fürs Bergtrikot, aber dass er jeden Tag die Energie hat, so zu attackieren, war schon bemerkenswert. Muss man sagen. Also das ist auf jeden Fall einer der ganz großen Gewinner dieser Rundfahrt, Ciccone.
Erik, wen würdest du noch dazu zählen?
Ja, da würde ich mich gleich mal mit Fausto Masnada anschließen. Der war ja eigentlich ähnlich wie Ciccone in jeder relevanten Fluchtgruppe dabei. Hat auch einen Etappensieg geholt, hat auch die Cima Coppi auf dem Passo Mangen geholt, also die höchste Bergwertung des Rennens. Und ja, war auch lange im Gesamtklassement relativ gut platziert, ist, glaube ich, am Ende auch gesamt unter die Top 20 gefahren. Pio Bilbao mit seinen 2 Etappensiegen, war nebenbei auch ein wichtiger Helfer von Miguel Angel Lopez. Und dann gibt es so 3 Jungspunde, die ich mal so zusammenfassen würde. Das sind Pavel Sivakov, Valentin Madouas und Hugh Carthy, die auch einen sehr beeindruckenden Giro gefahren sind. Sivakov jetzt seine erste Grand Tour als Kapitän, als Ersatz von Bernal, gleich gesamt 9. geworden, hat gezeigt, dass er im Hochgebirge auch in den wichtigen Rennphasen mal auch einem Nibali und einem Roglic das Tempo diktieren kann. Hat ein bisschen Schwächen in der Abfahrt gezeigt, da muss er noch dran arbeiten. Gerade da am Passo Mangen in der Abfahrt, als Nibali und Roglic wieder an die anderen Favoriten rangefahren sind, da hat Sivakov doch eine kleine Lücke gelassen und auch im letzten Zeitfahren, da gab es in der Abfahrt eine Kurve, da habe ich auch gedacht, uiuiui, hoffentlich kriegt er die noch. Auch Valentin Madouas, gesamt 13. geworden in seiner allerersten Grand Tour, war auch oft in Fluchtgruppen vertreten, hat es auch auf der 20. Etappe, lag er relativ lange im Finale vorn und hatte Chancen auf den Etappensieg. Also wenn man da in der dritten Woche noch so treten kann, dann ist man definitiv ein guter Fahrer. Und Hugh Carthy eigentlich das Gleiche. In der dritten Woche mit den Favoriten lange mitgehalten und teilweise sogar selbst attackiert. Hat auch auf jeden Fall einen nächsten Schritt gemacht. Und ja, mal gucken, wie er das so in den nächsten Jahren oder wie gerade diese 3 Fahrer in den nächsten Jahren sich weiterentwickeln. Ich könnte mir vorstellen, dass die gerne auch nächstes Jahr den Giro wieder fahren würden und vielleicht können sie dann auf der Leistung aufbauen und noch vielleicht geht es für einen der 3 oder vielleicht sogar für alle 3 noch weiter nach vorn.
Wo viel Licht ist, ist aber auch viel Schatten. Die Tops haben wir genannt. Jetzt gucken wir mal auf die Flops und da ist vor allen Dingen dann auch ein Name mit dabei, den wir in unserer Vorschau eigentlich noch positiv erwähnt haben. Marc, was ist mit Bob Jungels los? Das war, glaube ich, einer, dessen Namen du auch mehrfach ins Gespräch gebracht hattest.
Nein, da musst du mit dem Kollegen.
Das war der Kollege Erik. Ach, Erik, dann warst du das. Da darfst du auch gerne was dazu sagen.
Ja, ich war der Fanboy.
Genau. Ja. Es ist eingetreten, was ich zu Bob Jungels prognostiziert hatte.
Ja, also um es kurz zu machen, Marc hat einfach mehr Ahnung als ich.
Nein, könnte man so sagen, aber erklär mal, was war mit Bob Jungels? Trifft ja nicht nur auf Bob Jungels zu, das gesamte Team hatte ja Probleme, hast du ja vorhin schon gesagt.
Ja, genau, also vor allem auch Elia Viviani ist ohne Etappensieg geblieben, nachdem er letztes Jahr, glaube ich, noch 4 Etappen beim Giro gewonnen hat. Und bei Bob Jungels, ich habe es ja selber auch vorher schon gesagt, er war schon 2-mal in den Top 10 beim Giro. Ihm ist das zuzutrauen, es wieder zu schaffen. Aber er hat ja in diesem Jahr auch schon die Klassiker seinen Fokus draufgelegt. Deswegen war nicht ganz klar, wie er im Hochgebirge zurechtkommt. Und ja, da war er einfach bei weitem nicht so stark, wie er das schon gezeigt hat. Also bis zum zweiten Zeitfahren in San Marino, da ging es bei ihm eigentlich noch. Da lag er, glaube ich, um Platz 10 herum im Gesamtklassement. Aber danach, ja, als es dann wirklich in die Berge ging, konnte er auch nicht wirklich mithalten. Hat es dann auch auf der 17. Etappe mit einem Ausreißversuch in der Gruppe versucht und ja, hat es da auch nicht geschafft, eine Etappe abzuschießen. Ja, Quickstep, so ein bisschen, klar, die sind natürlich sehr erfolgsverwöhnt und da passiert es auch mal, dass so eine Grand Tour mal nicht so erfolgreich läuft. Ich denke, die werden jetzt nicht ihr ganzes Team in Frage stellen. Ich könnte mir vorstellen, bei der Tour sieht es schon wieder ganz anders aus. Da haben sie ja dann auch wieder einige Hochkaräter am Start.
Muss ich denn Simon Yates in Frage stellen, Marc? Der hat sich ja vor dem Giro durchaus als Top-Favorit selbst gesehen. War er da ein bisschen zu optimistisch? Wir hatten ihn ja auch alle, müssen wir zur Ehrenrettung sagen, auch irgendwo auf dem Podium gesehen.
Ja, genau. Ich habe ihn ganz oben auf dem Podium gesehen und war genauso großspurig wie er, wenn du das so sehen willst.
Du hast dich blenden lassen von seinen Voraussagen.
Weniger von dem, was er gesagt hat, als von dem, wie er so im ganzen letzten Jahr, seitdem er letztes Jahr den Giro, nicht nah dran war, ihn zu gewinnen, weil er hinten raus total eingebrochen ist, aber er hat eine große Entwicklung genommen und ich habe ihm das einfach vor dem Giro total zugetraut und ich habe gedacht, das passt einfach, der ist jetzt da und macht es und ja, gut, das ist das Schöne am Radsport, man kann sich da irren und es ist passiert nicht immer das, was man vermutet, solange man nicht bei der Tour de France ist und Sky oder Ineos heißt. ja, Simon Yates hat man sehr früh gemerkt, dann sobald es in die Berge ging, dass die Beine einfach nicht da sind, dass die Formen nicht da sind. Trotzdem fand ich gut, dass er die Moral gezeigt hat, nachdem er schon viel Zeit verloren hatte, einfach nochmal alles zu versuchen. Gerade Ende der zweiten Woche hat er viel attackiert, einfach nochmal ja, irgendwie versucht, was zu machen, vielleicht einen Husarenritt zu starten, viel Zeit zu gewinnen. Es hat nicht funktioniert. Es hat leider auch nicht mit dem Etappensieg funktioniert. Er ist zweimal Zweiter geworden, wenn man das Auftaktzeitfahren dazu nimmt. Einmal Dritter. Ja, ist natürlich ein Flop. Aber naja, Moral fand ich trotzdem positiv, dass er nicht rausgenommen hat und irgendwie im Gruppetto mitgerollt ist oder ausgestiegen ist zwischendurch. Ist im Endeffekt am Ende auch Achter geworden im Gesamtklassement. Ja, naja, ist ein Flop, klar.
Miguel Angel Lopez, den hatten wir schon genannt, der ja durchaus, Erik, ein paar Ausrufezeichen gesetzt hat, aber doch im Vergleich zum letzten Jahr deutlich hinter den Erwartungen auch zurückgeblieben ist, nicht nur, weil er einen Fan verbeult hat.
Das bleibt natürlich so ein bisschen im Gedächtnis hängen, das Bild. Ja, du hast es schon gerade gesagt, letztes Jahr Dritter, war auch letztes Jahr bei der Vuelta Dritter. Deswegen hat er schon gezeigt, dass es beim Giro letztes Jahr keine Eintagsfliege war. Und er hat es ja auch wieder, ich glaube, Gesamt Siebter ist er am Ende geworden, gezeigt, dass über die drei Wochen mit ihm zu rechnen ist. Aber ja, er war einfach in diesem langen Zeitfahren von San Marino, da war er einfach wirklich erschreckend schwach. Klar, er ist kein Zeitfahrspezialist, aber dass er da so viel verliert, es ging ja auch doch ordentlich bergan. Es kam ihm eigentlich entgegen, die Strecke. Ja, und im Hochgebirge dann in der zweiten, dritten Woche, er hat es oft probiert, war irgendwie immer jemand, der die Attacke gesucht hat, aber es war nie so richtig, dass man das Gefühl hatte, jetzt holt er die Zeit raus, die er verloren hat. Und ja, dieser Sturz und diese Prügelattacke, wenn man es so nennen will. Das war natürlich so ein bisschen symptomatisch für seinen ganzen Giro.
Was machen wir mit Tom Dumoulin? Kannst du ja als jemanden, der verletzt aus einem Giro ausgestiegen ist, nicht zwingend als Flop bezeichnen, aber es ist trotzdem eine Enttäuschung für ihn, für seine Fans, für mich, der ihn als Sieger getippt hat, natürlich auch. Marc, aber man muss sagen, irgendwo passt es ins Bild seiner Saison.
Ja, man kann ihn vielleicht als Pechvogel des Giro bezeichnen, einfach. Ne? Also ein Flop kann man einfach nicht. Der ist auf der vierten Etappe gestürzt, hatte noch keine 20 Minuten Rückstand oder irgendwas. Ist einfach dumm gelaufen. Klar, die Form war vorher nicht so gut, aber Tom Dumoulin hat meistens im Frühjahr noch nicht die Form. Der will den Giro fahren und die Tour fahren am Formlimit. Und es ist schwer zu prognostizieren oder zu spekulieren, was passiert wäre, wenn er drin geblieben wäre, wie seine Form wirklich gewesen ist. Kann man nicht beurteilen. Es wäre, wie ich vorhin schon gesagt habe, interessant gewesen, wenn er drin geblieben wäre, weil er immer ein sehr aktiver Fahrer ist. Und wenn die Form da gewesen wäre, dann hätte er das Rennen auch mitgeprägt und mitgestaltet. Und wer weiß, wie es taktisch gelaufen wäre, weil ich bin mir sicher, dass er nicht wie Nibali gepokert hätte und an Roglic, mit Roglic sich da so diese Intimfeinde Intimkrach geliefert hätte. Der wäre gefahren und dann wäre vielleicht Movistar nicht so weit weggekommen und dann hätten wir vielleicht Carapaz nicht als Sieger. Mhm. Alles spekulativ. Wir werden Tom Dumoulin bei der Tour de France sehen und ich hoffe jetzt schon, dass er da in Form ist und wir nicht ein Dreierpodium Ineos da sehen werden. Das ist der Vorteil an seinem Aus jetzt beim Giro, dass er da jetzt nochmal einen guten Formaufbau machen kann.
Dann gucken wir auf die, die irgendwo zwischen Top und Flop noch vertreten sind. Wir hatten ja vorhin schon gefragt, haben Roglic und Nibali den Giro verloren? Das hattest du ja schon beantwortet, Erik, die Frage aus deiner Sicht. Aber wie würdest du sie jetzt eingruppieren? Irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch. Gute Elemente dabei, aber auch schlechte Elemente.
Ja, bei beiden ist es irgendwie so, ja, kann man sich nicht wirklich entscheiden, war das jetzt ein guter oder ein schlechter Giro. Bei Primoz Roglic, klar, der ist natürlich mit dem Ziel und auch mit der Erwartung der Öffentlichkeit reingegangen, dass er diesen Giro gewinnen wird, weil er einfach im Vorfeld alles gewonnen hat, wo er dieses Jahr gestartet ist und hat auch auf den ersten 12 Etappen, ja, taktisch alles richtig gemacht, war physisch bärenstark und hat sich dann ja mit dieser Fehde mit Nibali so ein bisschen verzettelt und dann kam halt auch dazu, dass er in der dritten Woche nicht mehr diese Topform hatte. Nichtsdestotrotz muss man sagen, es war sein erstes Podium bei einer Grand Tour, bei der erst zweiten Grand Tour, die er wirklich auf Gesamtklassement gefahren ist. Die erste war ja letztes Jahr die Tour de France. Und er hatte, glaube ich, wirklich diesen Nachteil seiner ja, schwächelnden Mannschaft. Sie haben ja Robert Gesink schon vor dem Giro nicht mitnehmen können, weil er sich verletzt hatte. Dann haben sie relativ früh im Rennen Laurens de Plus verloren. Da konnte er halt einfach, wenn es dann in den Bergetappen hart auf hart ging, hatte Bahrain Merida und Movistar, die hatten immer 2, 3, 4 Helfer noch an den Seiten ihrer Kapitäne. Und das war bei Jumbo-Visma, das konnten die einfach nicht leisten.
Für mich ist das Vincenzo Nibali ein klarer Top. Der ist Zweiter geworden, 11. Podium bei 21 Grand Tour Starts. Ich habe vor der Rundfahrt gesagt, der ist zu alt, der schafft es nicht. Nicht mehr. Hab mich da geirrt. Wenn ein zweiter Platz beim Giro für Vincenzo Nibali kein Erfolg ist, dann stimmt da was nicht. Also das glaube ich nicht. Man kann ihm zwar die taktischen vielleicht vorhalten, dass er taktisch nicht so klug gefahren ist im Nachhinein, aber für mich ist Nibali auch ein ganz positiver Faktor dieses Giro gewesen. Er hat ihn auch geprägt. Ganz klar. Positive Sache.
Marc, wie schätzt du Mikel Landas Giro ein?
Das ist für mich auch ein Top. Wir haben über sein Team gesprochen vorhin. Er musste sich dann mal wieder in den Dienst eines Teamkollegen stellen, aber er hat das herausragend gemacht. Er hat das mit Carapaz zusammen herausragend gemacht. Er hat sich in den Dienst gestellt, auch wenn er attackiert hat, war das abgesprochen im Team. Er hat da nicht irgendwas auf eigene Faust gemacht. Er hatte letzten Endes einen riesen Anteil am Sieg von Carapaz, denn das gibt dir auch Sicherheit, wenn du immer, wenn es drauf ankommt, in den Bergen einen Teamkollegen bei dir hast, anders als Roglic zum Beispiel, dann kannst du ganz anders fahren, ganz anders auftreten. Hm. Auf jeden Fall auch sehr, sehr positiv. Und er ist im Endeffekt Vierter geworden, knapp den dritten Platz verpasst, obwohl er eher für Carapaz gefahren ist als für sich selbst. Ein Chapeau, also finde ich auch sehr, sehr positiv.
Erik, ich werf noch mal den Namen Arnaud Demare rein. Der hatte die Hand ja schon am Chiclamino.
Ja, der hatte eigentlich schon fast beide Hände am Chiclamino. Und dann könnte man eigentlich ganz böse sagen, dass sein eigenes Team ihm das weggenommen hat. Denn auf dieser 18. Etappe, wo Pascal Ackermann das übernommen hat, da hat Groupama FDJ, also die Mannschaft von Demare, den ganzen Tag über gar nichts gemacht, weil die hatten natürlich kein Interesse daran, dass in einem Massensprint die Maximalpunktzahl vergeben werden kann und möglicherweise ein Pascal Ackermann die holt. Die hatten durchaus Interesse daran, dass vorne die Gruppe durchkommt und sind dann aber auf den letzten 1000 Metern ein richtig strammes Leadout für Demare gefahren, was dafür gesorgt hat, dass sie halt zwei der drei Ausreißer eingeholt haben und dann Arnaud Demare aber nicht bei Pascal Ackermann dranbleiben oder sogar vor ihm ins Ziel sprinten konnte, sondern ich glaube, dann nur Achter geworden ist. Hat sich gut, wenn Demar die Etappe gewonnen hätte, dann hätte man gesagt, jo, alles richtig gemacht, sich den ganzen Tag geschont als Mannschaft und dann einen super Sprint vorbereitet. So ist das natürlich voll nach hinten losgegangen. Ich würde gerne noch mal zu Mikel Landa einen kleinen Punkt ergänzen. Ja. Wenn man so seine Karriere über die ganze oder über die letzten 4-5 Jahre beobachtet, dann war er ja 2015 schon mal Dritter beim Giro, hinter seinem Teamkollegen Fabio Aru, auf den er während des Giro warten musste. Also da wurde er so ein bisschen zum Helfer degradiert und eingebremst. Das Gleiche ist ihm dann wieder bei der Tour 2017 passiert. Da ist er ja dann Anfang 2016 zu Sky gegangen, weil er dann dort mal Kapitän bei einer Grand Tour sein wollte. Das war er auch nie so richtig und musste dort bei der Tour auch ein bisschen oder eigentlich mehr für Chris Froome arbeiten, als dass er selber seine Chance suchen durfte. Dann ist er zu Movistar gegangen, wollte jetzt dieses Jahr beim Giro endlich mal der Kapitän sein und ja, muss im Endeffekt durch den Rennfall auch wieder für jemand anderen arbeiten. Deswegen ist er für mich so ein Top mit Einschränkungen und deswegen würde ich ihn eher so in dieses nicht Fisch, nicht Fleisch einordnen.
Dann ordnen wir nochmal ein, was wir denn getippt hatten vor dem Giro. Unsere Prognosen nochmal einem Realitätscheck unterziehen. Fangen wir mal mit meiner an. Ich hatte ja schon gesagt, Tom Dumoulin, das war mein Favorit gewesen. Das hatte sich relativ schnell erledigt. Ich habe aber immerhin Nibali tatsächlich auf den zweiten Platz getippt. Dann muss ich wieder alle Freude wieder weglegen vor Simon Yates. Und ich habe vor allen Dingen in unserer Zusatzwette noch gesagt, Pascal Ackermann, der holt einen Etappensieg. Da war ich dann auch knapp vorbei. Immerhin einer richtig. Marc, wenn wir bei dir nochmal auflösen, Yates hattest du als Sieger, gut, war nix, Roglic immerhin aufs Podium getippt, also gibt quasi einen halben Punkt und Tom Dumoulin, den hattest du auf Platz 3 gesehen, gut, das hatte sich genau wie bei mir erledigt, aber du hast 2 Etappensiege von Pascal Ackermann voraus gesehen, Chapeau davor, hast aber gesagt, der steigt aus, warum hast du das vorher gedacht?
Also zu Ackermann, er war ja kurz davor, wenn Bora ihm nicht vor der 17. Etappe sagt oder nach der 17. Etappe, bleibt er mal hier, fahr mal weiter, wäre er weg gewesen. Also es war knapp dran bei Ackermann. Was das Podium angeht, ich glaube, wir haben alle 3 gnadenlos daneben gelegen, weil wir alle Yates und Dumoulin genannt haben, die gerade nicht da vorne waren. Carapaz und Landa hatten wir alle auch auf dem Zettel, aber irgendwie hat sich keiner von uns getraut, die aufs Podium zu nehmen. Und wenn ich mir so den Tipp angucke, ist der gnadenlos schlecht.
Ach, na ja, so schlecht. Immerhin besser als ich. Aber jetzt müssen wir zu Erik kommen. Erik, dich müssen wir leider aus der Expertenrunde ausschließen. Nein. Ja. Du hattest auf Nibali als Sieger getippt. Gut, der wurde am Ende Zweiter. Ansonsten hatte Marc ja schon gesagt, Yates und Dumoulin. Und du hast gesagt, 2 Etappensiege durch Ackermann und Dance. Aber auch da lagst du ja auch nicht so falsch.
Also das war ja mega knapp. Also gut, die 2 Etappensiege. Ich habe ja nicht gesagt, dass Pascal Ackermann nicht 2 holen könnte und Nico Denz gar keinen.
Ist richtig. Nein, Quatsch. Das ist richtig. Doch.
Moment mal. Ja, ich versuche es mir jetzt gerade zurecht zu interpretieren. Ich freue mich über einen stolzen, über einen ehrenvollen 3. Platz in unserer Tipprunde.
Wir werden
immer noch Podium geschafft.
Wir werden das natürlich zur Tour dann auch wiederholen und dann mal gucken, wer danach dann lacht. Wahrscheinlich ich nicht mehr, aber das werden wir auf jeden Fall dann überprüfen. Auf jeden Fall ist der Giro 2019 erstmal vorbei. Strahlender Sieger Richard Carapaz und das absolut verdient. Wir haben es rausgestellt in unserem Rückblick mit Erik Gutglück und Marc Winninghoff. Vielen Dank, ihr beiden.
Jo, danke auch.
Hat Spaß gemacht.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
V
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey.
Radio Tour, der Radsport-Talk.
In Kooperation mit radsportnews.com.
Auf meinsportpodcast.de.
Tour Le Jour, dein tägliches Update zu den French Open von Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Vom 26. Mai bis zum 9. Juni auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.